Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und ich begrüße Sie heute live aus Saarbrücken, wo heute das 44. Filmfestival Max-Offels-Preis zu Ende geht. Und traditionell ist das erste wichtige Branchentreffen des Jahres. Feiert hier auch noch den jungen deutschsprachigen Nachwuchsfilm in vielen Kinos. Und nach zwei pandemiebedingten Ausgaben war dieses Jahr wieder Präsenz angesagt mit Publikumspremieren und Filmpartys. Und für uns ist das Festival immer die Gelegenheit, das Mikrofon auszupacken und den Filmnachwuchs zu fragen, was beschäftigt euch? Welche Themen, welche Geschichten wollt ihr erzählen? Und genau diese Fragen werden wir versuchen, in dieser Sendung zu beantworten. Aber auch die Branche selbst kommt zu Wort, weil Filmfestivals nach der Pandemie eine neue Rolle annehmen müssen. Welche das sein könnte, das erklärt uns gleich die Chefin des Max-Offels-Preises. 2 Jahre lang konnte das Filmfestival hier in Saarbrücken nicht wie gewohnt stattfinden. Man wich aus auf Online- und Streaming-Ausgaben. Und auch dieses Jahr war kurz vor der Eröffnung einiges unklar, weil ein Wasserschaden ein paar Tage vor Beginn den größten Austragungsort und das Festivalzentrum geflutet hat. Aber für die Festivalleiterin Svenja Böttger war auch das nur eine Herausforderung. Sie hat das Festival schon durch manche Krisen manövriert und daher wollte ich von ihr wissen, als ich sie zum Gespräch traf, wie erleichtert sie denn ist, dass jetzt die 44. Ausgabe dann doch fast wie gewohnt stattfinden konnte?
Ja, die Erleichterung ist sehr, sehr groß, denn tatsächlich haben wir die letzten 2 Jahre wirklich immer das Beste aus der Situation gemacht und wir haben vor allem immer das Publikum und die Filmschaffenden im Fokus gehabt, aber wir haben es sehr, sehr vermisst, weil das Wichtigste, was wir haben, ist der Austausch zwischen Publikum und Filmschaffenden und dann den Filmschaffenden untereinander. Und das konnten wir zwar abdecken, aber nicht so, wie wir es eigentlich wollen. Und das Kino, einen Präsenzbetrieb zu haben, ist definitiv der Anspruch, den wir an uns selber haben als dezidiertes Nachwuchsfilmfestival.
Ist denn das Publikum wirklich wieder da? Also, weil man hört ja auch unterschiedlich, dass man stärker kämpfen muss um die Leute, dass sie kommen. Auch wenn so ein Event wie das hier in Saarbrücken natürlich grundsätzlich schon zieht. Aber merkt man da etwas, dass man stärker arbeiten muss, dass die Leute kommen?
Absolut. Also genau wie alle anderen Kulturbetriebe, eben auch alle anderen Kinos und Filmfestivals, definitiv hatten wir einen großen Respekt vor dieser Aufgabe. Wir haben wirklich uns sehr ins Zeug gelegt, neugierig auf uns zu machen und eben vielen, vielen Leuten auch sagen zu können, erzählen zu können, dass wir wieder stattfinden und in welcher Woche wir stattfinden. Und wir merken es auch definitiv, dass wir natürlich auch ja nicht unbedingt unsicherer sind, aber dass wir merken, wir freuen uns über die volle Kinoseele, wirklich wie kleine Kinder. Und einfach vor allem, weil wir die leuchtenden Augen halt sowohl vom Publikum wie eben aber auch von den Filmteams sehen, dass sie halt wieder Feedback bekommen, dass sie halt wieder laufen können und dass sie halt einfach merken auch und realisieren, was sie eigentlich vermisst haben die letzten 3 Jahre.
Ich frage auch nochmal zum Stichwort Hybridität. Also das Festival arbeitet ja auch mit Filmen, die man online sichten kann. War das eine leichte Entscheidung zu sagen, wir behalten dieses Modell zunächst einmal bei, weil ich weiß, dass bei anderen Festivals das schon auch Grabenkämpfe sind. Ne? Es gibt ja auch Parteien, die sagen, nie wieder Hybrid. Redest bloß nicht, wenn dann Festival nur so, wie wir es kannten. Wie war der Entscheidungsprozess hier und was hat letztendlich den entscheidenden Punkt hervorgebracht, dass man gesagt hat, wir setzen auch auf Hybridität?
Tatsächlich setzen wir nicht unbedingt auf Hybridität, sondern auf Dualität. Denn für uns war auch ganz klar, dass sehr viele Sachen entweder oder stattfinden und dass vor allem mindestens 90% unserer Veranstaltungen in Präsenz stattfinden. Unser ganz klares Ziel ist das Kino, unser ganz klares Ziel ist der Austausch vor Ort. Das heißt, auch alle unsere Branchenveranstaltungen beispielsweise finden nur live vor Ort statt. Aber wir wissen auch, sowohl im Publikum wie auch in der Branche, Corona ist immer noch da. Wir haben Grippewellen, wir haben Erkältungswellen, wir haben auch einfach ZuschauerInnen, die wirklich nicht unbedingt alles im Kino sehen können. Und da merken wir auch, dass diese Dualität, also es bedeutet, dass wir halt einen kleinen Teil online anbieten, dass es uns eher hilft, dass die Leute, also ich sehe unseren Job in dem Punkt darin zu sagen, wir haben einen magischen Ort, der heißt Kino. Im Kino kann man viel mehr erleben, man kann abschalten, man kommt aus dem Alltag raus. Und man kann vor allem die Filmteams löchern und mit ihnen in den Dialog treten. Aber wir haben eben auch eine Streaming-Möglichkeit, gerade auch für kurze, mittellange Filme, aber eben auch für dokumentarische Arbeiten, wo wir wissen, die haben es extrem schwer, nach uns und nach einer tollen Festivalreise hoffentlich, die ein Jahr dauern wird, was passiert denn dann? Und dementsprechend finden wir es total schön. Und wir haben letztes Jahr auch schon das Feedback bekommen und dieses Jahr auch von den Zuschauern, die halt sagen, hey, es ist total toll, ich gucke 4, 5 Filme im Kino, aber dann kann ich eben auch noch 1, 2, 3, 4 Filme streamen. Und das ist, geht vor allem in Richtung kurz- und mittellanger Filme. Das geht in die Arbeiten, die halt auch sonst wenig im Kino ausgewertet werden. Und für uns ist das eher ein Zusatz, den wir anbieten wollen, zu sagen, Kino ist das Wichtigste, was wir haben. Den magischen Ort kann man nicht ersetzen, aber man kann eben einen kleinen Online-Teil noch mit beisteuern, um auch diese Komplexität eines Filmprogramms halt auch zeigen zu können.
Und dennoch frage ich mich, ob die Rolle eines Filmfestivals nach der Pandemie nicht doch eine andere ist als vor der Pandemie. Und als jemand, der sowohl vor als nach der Pandemie dieses Festival jetzt zum Beispiel betreut hat, wie kann man denn diesen Shift beschreiben? Ist es jetzt wirklich stärker ein Ort auch, wo diese Filme die Aufmerksamkeit unbedingt generieren müssen, weil eben das Kinogehen an sich etwas geschrumpft ist? Oder ist es vielleicht doch eher die Publikumserziehung, mehr eine edukative Funktion? Weil ich glaube, so wie davor wird es am Ende doch nie wieder werden.
Das stimmt, es wird definitiv nicht, wie es davor war, aber vor allem, weil wir auch nie, ich habe hier so nie gearbeitet. Wir haben die letzten 2 Ausgaben als Chance gesehen, auch neue Formate zu entwickeln. Und wir haben auch dieses Jahr wieder als Chance gesehen, aus dieser Krise, die wir haben, aus auch einfach schwierigen Verhältnissen und Möglichkeiten für Kulturbetriebe, haben wir die Möglichkeit zu zeigen, dass wir einfach auch was gelernt haben, dass wir uns weiterentwickelt haben. Unsere Aufgabe ist definitiv größer geworden, weil uns, glaube ich, auch deutlicher bewusst geworden ist, welche Rolle wir für die Gesellschaft spielen, welche Rolle wir auch im Kulturbereich halt haben und im Bildungsbereich. Denn auch da muss man sagen, die letzten 2 Jahre haben wir auch weniger machen können als sonst. Also wir sind auch super happy, dass wir unsere Schulvorstellung mit Kino macht Schule wieder haben. Aber ich glaube, ja, wir haben schon den Job, die Möglichkeiten zu bieten, wirklich eine Darstellung des Zeitgeschehens, eine Darstellung auch dieses aktuellen Jahrgangs zu präsentieren. Und dass wir halt aber auch dem Publikum zeigen können, hey, wenn ihr ein bisschen vielleicht auch vergessen habt, wie toll Kino ist, kommt zu uns und dann könnt ihr es wiederentdecken und neu entdecken.
Auch das Reinlassen von aktuellen Diskursen, also die Eröffnungsveranstaltung, das ist ja durch die Medien gegangen, da wurde protestiert gegen die Gewalt und die Menschenrechtsverletzung im Iran ganz laut und ganz offen. Ist das auch etwas, was sich zukünftig noch stärker zeigen könnte, zum Beispiel auch in Saarbrücken, dass man ganz genau weiß, man ist jetzt zwar in einem Art Schutzraum für die jungen Filmemachenden, aber man vergisst die Welt nicht da draußen?
Absolut, denn unsere Filmschaffenden vergessen die Welt da draußen auch nicht. Sie porträtieren sie, sie zeigen uns immer wieder Ausschnitte von auch bewegenden Geschichten, die sie interessiert, gerade und nicht nur im dokumentarischen Bereich, aber natürlich vor allem. Wir freuen uns aber auch über sehr, sehr viele fiktionale Themen, die halt endlich aufgegriffen werden. Und da kommt natürlich das ganze Thema psychische Gesundheit, Mental Health rum. Dann kommt, was ist ein Männlichkeitsbild? Wie darf auch gebrochene Männlichkeit aussehen? Wie dürfen Männer zart sein zum Beispiel? Es geht viel um familiäre Punkte natürlich, aber eben auch, was ist denn eigentlich die Gesellschaft? Wo ist mein Platz? Möchte ich diesen Platz? Möchte ich sie verändern? Und wie kann ich sie verändern? Sehr deutlich drin vor. Das finden wir auch absolut wichtig und da sehen wir auch unsere Aufgabe drin.
Svenja Böttger, die Leiterin des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Jedes Festival braucht einen guten Eröffnungsfilm, der Lust auf mehr macht. Und Saarbrücken hat sich dieses Jahr entschieden für Aus meiner Haut von Alex Schad, den Bruder des bekannten Schauspielers Dimitri Schad, der hier auch als Drehbuchautor und Darsteller fungiert hat. Der Film kommt auch Donnerstag schon in unsere Kinos und handelt von einem glücklichen Pärchen von Tristan und Leila, die auf einer Insel landen, in der sie durch eine Kommune an einem schamanischen Ritual teilnehmen und so ihre Körper tauschen. Und das ist zunächst aufregend, als Mann im Frauenkörper zu sein. Der erste Sex euphorisiert die beiden.
Sag mal, kann es sein, dass ein Körper von sich aus glücklicher ist oder unglücklicher?
Ja, doch bald erscheint das glückliche Paar gar nicht mehr so glücklich. Dann beginnt erst diese queere, sehr moderne Body-Switch-Drama, ja, Komödie auch, das Genre-Elemente mit Goethes Wahlverwandtschaften zusammenbringt. Und ich konnte mit Alex und Dimitri Schad über Aus meiner Haut sprechen und wollte von Alex Schad erstmal wissen, inwiefern die ganzen kontrovers und laut geführten Debatten über Gender und Sexualität seinen Film beeinflusst haben.
Du kannst dich natürlich diesen als Filmemacherin aktuell, du kannst dich nicht diesem Diskurs verweigern. Und natürlich war uns klar, dass er stattfindet. Natürlich haben wir ihn berücksichtigt, weil du ihn nicht ignorieren kannst. Auf der anderen Seite sind wir als Filmemacher 2 heterosexuelle Cis-Männer. Also der Beitrag, den wir zu diesem Diskurs leisten können, ist erklärterweise verhältnismäßig gering. Und ich will mir auch nicht auf die Fahne schreiben, dass das ein relevanter Beitrag dafür wäre, aus meiner eigenen Perspektive, weil sozusagen, wie sehr das ein Beitrag zum Diskurs ist, liegt in Hand des Rezipienten und der Rezipientinnen und nicht aus meiner Perspektive als Filmemacher.
Der Filmemacher bekommt jetzt Gesellschaft von einem der Hauptdarsteller und auch Co-Drehbuchautor und dem Bruder natürlich, Dimitri Schad. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Das ist natürlich ein Film, der stark davon geprägt ist, dass Schauspieler nicht nur eine Figur verkörpern, sondern gefühlt ja zwei, weil es durch den Körperwechsel zu so vielen kommt. Ist ja auch für Sie ganz ungewöhnlich, so eine Rolle zu verkörpern, nicht nur einer Figur, sondern gefühlt von zweien.
Ja, also das ist ein absolut faszinierender und einzigartiger Vorgang, der meines Wissens nach so noch nie betrieben worden ist in der Geschichte des Films. Und dass man sich wirklich dem widmet und so etwas Uneitles tut und auch wirklich sagt, also wir haben sehr lange daran geprobt und die Maxime war immer, dass diese Figur ja in der wechselseitigen Spiegelung entsteht. Und normalerweise ist das eigentlich der intimste Vorgang, den man als Schauspieler hat, ist, ich kreiere meine Figur. Und das tatsächlich mit jemand anderem zu tun und dann nicht nur eine, sondern zwei zu entwickeln, aber zwei auch nur irgendwie halb. Und dann kommt auch noch bei der Figur der Layla nochmal die Potenz drauf und es wird von vier Menschen gespielt mit vollständig anderen körperlichen Beschaffenheiten. Und wie das geht und dort eine Adaption und nicht nur eine bloße Kopie möglich ist, das never been seen before und funktioniert wirklich magisch und erstaunlich gut.
Aber Alex Schad als Regisseur, ich kenne Regisseure, die mir sagen würden, ein Schauspieler und eine Figur, das ist schon viel und auch sehr stressig. Wie ist das eigentlich im Inszenierungsprozess dann gewesen? Erproben Sie da mit Ihrem Bruder zwei Rollen oder ist es viel organischer, muss man sich das vielleicht vorstellen, im Kontext auch der Erzählung des Films?
Also die RegisseurInnen, die du gerade zitierst, haben recht. Und ich war naiv zu glauben, dass es einfach werden könnte. Und natürlich potenziert sich das, wenn du einfach 4, 5, 6 wirklich fantastische SchauspielerInnen da hast, die du in einem Ensemble-Piece vereinst. Deine Arbeit als Regisseur, als Regisseurin ist wirklich, wirklich, wirklich wach und hellhörig zu sein für die Bedürfnisse und für alles, was dieses Ensemble gerade von dir braucht. Und das ist super anstrengend, vor allen Dingen als Debütant. Und ich war aber von dem großen Luxus gesegnet, dass ich da mit 6 fantastischen Menschen arbeiten durfte, die alle sich die Zeit eingeräumt haben, im Vorfeld sehr viel zu proben, sich an einem Ort, an dem wir auch gedreht haben, zu versammeln, über mehrere Wochen diesen fast theatralen Probenprozess zusammen einzugehen und zu sagen, wir entwickeln hier kooperativ, ego-befreit, dass es nicht mehr darum ging zu sagen, das ist meine Figur, ich will, sondern es war ein gemeinschaftliches, das ist unsere Figur, an der wir alle gemeinsam arbeiten. Und das war aus einer Regisseurssicht tatsächlich beeindruckend zu sehen, wie SchauspielerInnen da saßen am Set und es ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, dass SchauspielerInnen den Kolleginnen zuschauen, wenn sie nicht selber in der Szene sind. Und das war so toll und beeindruckend. Es war wie ein kleines Paradies vom Filmemachen, dass Mahler Emde da saß und zugesehen hat, wie Mariam Sari ihre Figur weitergeführt hat, ihr Komplimente gemacht hat, ihr Zuspruch gegeben hat und den ganzen Tag einfach bei mir an der Combo verbracht hat und sich die Szenen angeguckt hat und gesagt hat, das könnte man auch so machen, das könnte man auch so machen. Und dann hatte ich wie aus diesem Pool der SchauspielerInnen Co-RegisseurInnen und mir wurde auch sehr viel abgenommen auf der anderen Seite. Und deswegen, es war eine sehr, sehr, sehr einmalige und ganz wundervolle Erfahrung.
Also Stichwort Kontrolle. Ich weiß, bei Regisseurinnen und Regisseuren ist das immer so eine Frage. Einige geben gerne ab, andere sagen niemals.
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde die Frage an dich weitergeben, weil ich weiß nicht, wie ich als Regisseur wirke.
Also, du machst etwas sehr richtig, nämlich das, was, also die Fähigkeit besteht ja darin zu sagen, was sind die besten Kollaborateure, die ich finden kann für die bestimmten Aufgaben. Also ein Regisseur muss nicht per se etwas von gutem Klamottenstil verstehen. Er muss nur jemanden beschäftigen, dessen Geschmack und Vision er wirklich vertrauen kann. Und so ähnlich verhält sich das ja mit Schauspielern. Also der Castingprozess und dann das mitzunehmen und zu sagen, das ist die perfekte Person dafür und ihr gebe ich ein Stück weit Deutungshoheit über bestimmte Dinge und darin mische ich mich nicht rein, darin vertraue ich. Und aber an den richtigen Stellen zu sagen, das brauche ich von dir, weil für Prozesse, von denen du noch keine Ahnung hast. Und das ist etwas, was du schon sehr klar und deutlich kommunizierst und dann abgeben kannst, wenn es was abzugeben gibt und wenn es etwas gibt, wo, also wirklich zu wissen, wo sind die Kämpfe, die geführt werden müssen und wo muss die Leine ein bisschen lockerer gelassen werden und wo ist es eben schöner zu sagen, man macht eine 20-minütige Impro-Sequenz daraus und wo ist es wirklich wichtig zu sagen, wir arbeiten jetzt ganz penibel an dem einen Satz und den brauche ich exakt so, weil er genau so gelandet werden muss.
Und ich würde mir aber auch, vielen Dank für die Komplimente, aber und ich würde mir gleichzeitig eine Welt wünschen, in die Ego-befreiter funktioniert. Also ich liebe das kooperative Filme machen mit Menschen, denen es nicht um sich selbst geht, sondern um die Sache. Und ich probiere da nicht der Kopf zu sein, von dem der Fisch her stinkt, sondern als positives Beispiel voranzugehen und zu sagen, mir geht es nicht um mich. Ich glaube auch nicht an diesen Regiestatus, weil ich habe ganz fantastische Leute um mich rum und meine Hauptaufgabe ist es, die gut zu behandeln. Und ich arbeite in einer großen Familie zusammen und das ist der größte Luxus, den man haben kann als Filmemacher.
Ja. Das Drehbuch ist ja auch kollaborativ mit Ihnen beiden entstanden. Wie ist das eigentlich, wenn die Schad-Brüder ein Drehbuch erarbeiten? Schreibt der eine vor und der andere guckt drauf oder schließt man sich ein irgendwo und hockt aufeinander? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die Schad-Brüder haben dieses Jahr 10-jähriges Arbeitsjubiläum im Dezember und wir sind durch sehr viele unterschiedliche Phasen gegangen. Also das war mitnichten so, dass das eine Kooperation war, die von Anfang an so funktioniert hat, wie sie jetzt funktioniert, sondern die durch die diversen Phasen, in denen wir auch jeweils als individuelle Mitglieder der Schad-Brüder durchgegangen sind, durchgehen mussten. Und das hat natürlich immer auch reflektiert, wie wir zusammen als Team funktionieren. Und mittlerweile sind wir deutlich besser darin geworden und haben weniger Abrieb, als wir davor hatten. Aber das war ein Prozess und das ist wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass in allen Teams, ein Team funktioniert nicht von sich aus einfach so wie es funktioniert, sondern das ist wie eine Beziehung, an der man arbeiten muss und das ist wie jedes andere Verhältnis, was man hat. Wenn es wirklich etwas Stabiles werden will, dann müssen alle Seiten bereit sein, bestimmte Kompromisse einzugehen und zu verstehen, wo der andere wann ist oder wo trifft der andere bessere Entscheidungen oder wo irrt man sich einfach gut und gerne. Und dann ist das wirklich völlig bescheuert, wenn ich daran denke, weil wie viel Schrott ich da so da reingebracht habe und irgendwie zu wissen, wenn ich schon früher darauf gehört hätte, was Alex sagt, dann wäre das nicht so passiert. Und das ist ein Lernprozess und wir haben in diesem Drehbuch, was über 36 Fassungen ungefähr ging und über 5 Jahre von der ersten Idee, bis wir jetzt hier sitzen, jeder Mensch, der in diesem künstlerischen Sektor unterwegs ist, muss sich das immer wieder vor Augen halten und sagen, das ist ein Prozess und das ist eine Steigerung.
Regisseur Alex Schad und sein Bruder Dimitri Schad über ihren Spielfilm Aus meiner Haut. Der Film eröffnete die 44. Ausgabe des Max-Ophüls-Festivals und kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Das Kino aus Österreich, das war dieses Jahr sehr dominant im Programm des Max-Ophüls-Preis-Festivals. Filme wie Eismeier oder Breaking the Ice haben das Publikum hier in Saarbrücken sehr begeistert. Zum anderen war Österreich natürlich auch irgendwie präsent durch den Einfluss von Theresa Winkler, die aus Österreich stammt und gemeinsam mit Caroline Weidner die Gesamtleitung fürs Programm des Festivals übernommen hat. Und ich habe mit dem neuen Leitungsduo diese Woche gesprochen, zwischen den vielen Terminen, die beiden absolviert haben, und wollte erstmal von Ihnen wissen, wie Sie Ihr erstes Festival überhaupt erleben.
Ja, ich würde sagen, es ist ein schöner, schöner Ritt. Es hat gut gestartet mit unserer Eröffnung. Wir sind gut in die Woche hinein. Es ist natürlich ein Auf und Ab, es ist sehr viel. Uns wird auf jeden Fall nicht langweilig, aber es ist eine schöne, schöne Arbeit irgendwie, die man jetzt nach den Wochen der Vorbereitung zu spüren bekommt bei allen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist aufregend und es macht Spaß, jetzt endlich auch einfach die Filme auf der Leinwand zu sehen und die Teams, die nervös sind und die vollen Seele und die Euphorie, und es ist schön.
Jetzt höre ich natürlich so überbordende Freude und Erleichterung. Das ist ja auch total verständlich, aber bei der Eröffnung des Festivals haben Sie einen Appell, der ziemlich kritisch war gegenüber der Branche, würde ich sagen, verfasst. Es hieß darin, dass es eine sehr prekäre Lage ist, wenn wir uns den deutschsprachigen Nachwuchs ansehen. Worin besteht denn diese prekäre Lage?
Naja, also wir merken es jetzt natürlich durch die Pandemie noch verstärkt, aber es ist einfach so, dass es für junge Nachwuchstalente immer schwieriger ist, ihre Produktionen und ihre Filme durchfinanziert zu bekommen. Die Förderinstitutionen geben nicht so viel Geld, wie sie sollten. Es wird ziemlich viel Geld auch durch den Nachwuchs und durch die Debütfilme in die deutschen Kinos an Geld eingespielt. Und es geht aber nur ein Bruchteil davon wieder an die jungen Filmschaffenden zurück. Das heißt, man merkt es einfach an allen Ecken und Enden, dass momentan eher auf die größeren Namen gesetzt wird. Und das ist natürlich für den Nachwuchs dramatisch.
Also geht es gar nicht mehr so sehr um das Debüt, was ja eigentlich ganz gut verankert ist, wenn es darum geht, das zu produzieren, sondern mehr eine Art Kontinuität zu schaffen bei den Filmemachenden.
Ja, beides. Also Debüt ist natürlich auch ein schwieriges Thema, aber das kriegt man vielleicht unter Anführungszeichen noch ein wenig leichter hin, stellenweise. Gerade wenn man davor mit kurz- und mittellangen vielleicht auch beim Max Ophüls gewonnen hat. Aber ja, zweiter, dritter Film ist definitiv die Riesenherausforderung. Ja.
Jetzt blicken wir doch mal auf das Kernstück des Festivals, das Sie ja organisiert haben. Trotz prekärer Lage laufen hier Filme, sehr gute Filme auch. Diese berühmte Frage nach den roten Fäden. Was interessiert die jungen Filmemachenden eigentlich?
Also was ich jetzt hier oder was wir beobachten und was mich sehr berührt, weil ich aus Ostdeutschland komme. Es gibt drei wirklich sehr starke Filme mit ostdeutschen Themen im Wettbewerb. Und das ist spannend, weil die Regie, sie sind alle so Jahrgang Anfang, Mitte 80er. Das heißt, sie sind jetzt in einem Alter, wo sie die Mittel haben, aber auch vielleicht eine gewisse Reife, Geschichten zu erzählen, die die Geschichten ihrer Eltern sind und zum Teil auch ihre eigenen. Und ich habe das Gefühl, da geht gerade was richtig Starkes los.
Prinzipiell kann man sagen, die großen Themen sind auf jeden Fall auch, ja, Familie ist definitiv ein Thema, aber was auch interessant zu beobachten ist, ist, dass sehr viele Themen wie die Klimakrise, die dystopische Zukunftsangst oder Realität, wie man sehen möchte, Themen, die uns alle irgendwie im Großen betreffen, werden sehr im Kleinen und im Intimen erzählt. Also es geht sehr viel zurück in die kleinen Kreise. Und das merken wir über alle Wettbewerbsfilme durch, dass das definitiv ein Thema ist, das gerade viele beschäftigt.
Und noch vielleicht was anderes, was mich auch sehr berührt, ist das ganze Thema psychische Gesundheit, aber eben vor allem auch diesmal konzentriert auf Männer. Also man sieht, viele Männer weinen. Und es gibt so eine Fragilität in diesen Männern, die wir sehen können. Und sie anders zu zeigen und verletzlicher zu zeigen, das finde ich auch sehr, sehr toll.
Das sind die Themen, aber zeigt sich auch dieser Ansatz im Formalen? Also haben wir es hier auch mit einem Formbewussten, mit einem Bilderstarken, mit einer Ästhetik zu tun, die wir auch vielleicht beschreiben können, jenseits der Themen, um die es dann letztendlich geht in den Geschichten?
Also was wir im Kurz- und Mittellangen besonders stark spüren, ist definitiv diese Vermischung oder das Verschwimmen von Social Media und neuen Medien und den klassischen Filmsehgewohnheiten, die wir so haben. Das heißt, es gibt Filme, die wird in Hochformat gedreht. Das ist oft einfach diese schnelllebige TikTok-Messenger-Sprache, Kommunikation, die dann auch auf der Leinwand durch den Bildschirm aufpoppt. Also wir merken das sehr, sehr stark, dass auch so diese ganze Switch-Szene hier stark vertreten ist. Ja.
Es ist ja auch ein sehr starker Jahrgang, wenn es um das junge österreichische Kino geht. Ist das der Einfluss der Grazerin im Team?
Nee, also die Österreicher sind ja schon immer sehr, sehr stark hier vertreten gewesen. Mich freut es natürlich, klar, aber das ist jetzt schon eine Tradition oder ein Trend, der sich in den letzten Jahren abzeichnet, dass die Österreicher in Saarbrücken sehr beliebt sind.
Ich wollte noch auf den zweiten Wettbewerb gucken, den großen der Dokumentarfilme. Das war in den letzten Jahren für uns hier immer ein Fenster zur Welt. Man merkte, die Regisseurinnen und Regisseure, die gehen raus, besuchen entfernte Orte. Dieses Jahr hatte ich auch den Eindruck, dass die Reise häufig, ist ja auch eine ferne Reise, häufig auch ins Intime geht. Es geht um die Geschichten der Eltern. Das sind ja erstmal die nächsten Angehörigen, die wohnen vielleicht jetzt nicht im gleichen Haus, aber die sind schon nah. Also schließt das eine das andere eigentlich aus, diese Welterfahrung zum einen, aber zum anderen das Erzählen über die Elterngeneration?
Nee, auf keinen Fall. Weil natürlich sind die eigenen Eltern, ist die eigene Biografie, das ist quasi die Nabelschnur zur Welt. Also es geht nach vorne und zurück und es ist ja ganz klar, dass man oft bei sich anfängt und dort die ersten Schritte macht und dann anfängt, sich die Welt zu erschließen, Fragen zu stellen. Und die Eltern, also sowohl die Eltern als auch wir existieren ja in einer Zeit und diese Zeit hat bestimmte Hintergründe, politische Gegebenheiten und die gilt es natürlich zu bemerken und zu durchleuchten.
Und gleichzeitig ist ja auch fast die aktuelle Weltlage präsent in den Filmen. Also wir haben einen Film, der in Ruckla spielt, wo es um die deutsche Bundeswehreinheit geht. Also man ist schon sehr nah an diesen Bruchkanten und Konflikten der Gegenwart. Also man ignoriert das gar nicht. Es ist also keine Flucht wirklich ins Private dahingehend.
Also ganz im Gegenteil. Also der Rückzug ins Private, wenn man es so nennen möchte, ist eigentlich eher eine Konfrontation mit sich und allen Sachen, die nicht privat sind. Und das ist so sehr stark.
Ja, definitiv. Also das ist was wir auf jeden Fall merken, dass eben die großen Themen der Welt dann vielleicht im Kleinen behandelt werden, aber definitiv in die Welt hinausschauen.
Theresa Winkler und Caroline Weidner, die neue Programmdirektion des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Im Spielfilmwettbewerb, da gab es doch dieses eine Thema, an dem man nicht vorbeikam. Auch weil sich hier vielleicht sogar ein Trend zeigt, der zu einer ganzen Welle an Filmen führen könnte. Es geht um Geschichten, die von ostdeutschen Identitäten erzählen, immer anhand von Generationenkonflikten. Ein Beispiel ist der Film Tamara von Jonas Walter. Tamara ist 30 Jahre alt, kehrt zu den Eltern in die brandenburgische Provinz zurück. Eltern und Tochter verstehen sich nicht wirklich gut. Dann geschieht ein Unglück und Tamara bleibt mit ihrer Mutter allein. Und langsam brechen ungeahnte Konflikte auf.
Aber alles egal jetzt, ich bin ja die Parteitante.
Wie meinst du jetzt Parteitante?
Hör auf jetzt damit.
Was denn? Immer jammern und wenn ich da mal nachfrage, ist auch nicht richtig.
Du hast aber nicht gefragt.
Regisseur Jonas Walter erzählt in Tamara von Sehnsucht nach Anerkennung der eigenen Biografie, von einem Land, das es nicht mehr gibt und die Fragen, die sich die sogenannten Wendekinder über ihre Eltern stellen. Ein Film, der hier sehr stark diskutiert wurde und daher wollte ich von Jens Walter wissen, wie er die Premiere seines Films in Saarbrücken erlebt hat.
Ja, wir haben uns lange darauf gefreut, weil es einfach ein toller Ort ist. Ich war mit meinem Bachelor-Abschlussfilm schon mal hier, jetzt mit meinem Master-Abschlussfilm, dem ersten langen Kinofilm. Und insofern ist es auch ein bisschen wieder da sein. Und wir waren sehr gespannt auf die Filmgespräche, weil wir den Film natürlich bisher vor allem Leuten gezeigt hatten, die mit dem Thema mehr oder weniger zu tun haben und in der Materie stecken oder so aus der eigenen Corona sind sozusagen und hier jetzt zum ersten Mal nach außen gehen und sind sehr angetan von den Gesprächen, weil wir merken, dass es für viele doch irgendwie was bewegt. So.
Tamara heißt der Film. Tamara ist die Hauptfigur. Sie kehrt zurück in das Dorf ihrer Eltern in der Provinz von weit weg. Das ist ja ganz interessant. Tamara als Figur, über die sollten wir vielleicht zunächst sprechen. Sie wirkt am Anfang noch wie eine Leerstelle. Was ist das für eine Frau, die da in den Geburtstag ihrer Mutter platzt?
Ja, es geht viel um Leerstellen in dem Film. Und so ist Tamara natürlich für ihre Eltern am Anfang auch erstmal eine Leerstelle. Und sie verhält sich auch so. Sie gibt sich extrem bedeckt. Sie lässt ganz wenig von sich blicken und hat erstmal so eine große Distanz auch zu dem Ort, an dem sie groß geworden ist und zu ihren Eltern. Diese Leerstelle kommt, erfahren wir später, von viel früher und sie ist auch der Grund, warum sie gegangen ist. Gewisse Dinge, die nicht besprochen worden sind, gewisse Dinge, die sie nicht verstanden hat. Und ich habe hier eine Familiengeschichte, wo es Leerstellen gibt oder Dinge nicht verstanden werden, kombiniert mit dem politischen Hintergrund, in dem sie spielt, nämlich in Ostdeutschland und sie ist nach der Wende geboren, hat das Land, aus dem sie kommt, selber nicht mehr erlebt, ist aber davon absolut geprägt, eben durch ihre Eltern, die gewisse Dinge erlebt haben, die sie gar nicht mehr einordnen kann. Und insofern ziehen sich diese Leerstellen durchs Buch und es geht darum, miteinander zu sprechen.
Bevor wir in diese Konflikte nochmal einsteigen, weil das sind so essentielle, auch so Gegenwartskonflikte, die ja in Deutschland immer wieder auch debattiert werden, nochmal zurück zum Buch und zum Schreiben. Also ist da zunächst so eine Figur wie Tamara, die sie interessiert hat, oder war das schon die Idee, Nachwende, Kinder, Generationenkonflikten und drumherum eine Geschichte zu bauen? Also mich würde schon der Ablauf interessieren.
Ja, es ist eine ziemlich autobiografische Geschichte. Diese Tragödie, die da stattfindet in dem Film, passierte etwa, als ich mich an der Hochschule beworben habe für Regie und war dann doch irgendwie dran, musste erzählt werden, als ich die Frage stellte, was ich jetzt zum Abschluss mache. Und ich dachte auch, gut, da kenne ich mich aus mit der Geschichte, das kann ich machen, da habe ich schon mal ein paar Sachen weg, wovor ich Angst haben muss. Das war ziemlich naiv, eben weil es so autobiografisch war und dann die eigene Familie plötzlich auf dem Schreibtisch saß beim Schreiben. Ja. Und dieser Geschichte war dieses nicht mehr vorhandene Heimatland und diese Leerstelle um diese DDR, die mir immer dieses Heimatland wird für mich immer irgendwie ein Konglomerat sein aus sehr widersprüchlichen Erzählungen. Und ich werde es nicht erleben, ich kann mir dazu kein eigenes Bild machen. Genauso ist es mit Dingen, die in der Familie passiert sind, die passiert sind, so wie sie waren und stattgefunden haben, auch wenn sie sich im Nachhinein als falsch oder ganz anders herausstellen. Und so ist es irgendwie mit diesem Land auch. Und insofern ist es bei mir immer mitgeschwungen. Ich habe immer Geschichten gemacht, wo dieser Osten so mitschwingt. Diesmal ist es ein bisschen expliziter in der Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter eben. Aber es ist einfach der Hintergrund dieser Geschichte. Und oft werden Geschichten in Deutschland eben mit einem westdeutschen Normativ erzählt. Und das ist ein Gefühl, was ich total kenne. Also ich denke, okay, ich kenne diese Geschichte aus der Schule, aus Filmen und so weiter, aber sie haben mit meiner Familiengeschichte nichts zu tun. Und ich wollte einfach andersrum eine Familiengeschichte erzählen, die eben dort spielt, weil es nun mal so ist. Und insofern ist lustigerweise die Figur Tamara, nach der der Film benannt ist, als allerletztes dazu gekommen. Weil erst gab es den Familienkonflikt oder diese Tragödie, die passiert, und dann die Kombination mit dem gesellschaftlichen Umfeld, und nun musste noch eine Figur her, die nicht ich ist. Und das ist Tamara.
Sie haben ja schon von dem westdeutschen Narrativ über diese Geschichten gesprochen. Das Interessante ist ja, dass der Konflikt, der in diesen Geschichten aufgemacht ist, häufig Ost-West ist. Ne? Also mit den Klischeebegriffen Ossi, Wessi, Wessi, Ossi. Das ist ja ein Film, und er ist einer in einer Reihe von interessanten jungen Filmen, die jetzt entstanden sind, wo es zu einem innerostdeutschen Generationenkonflikt kommt. Können wir denn sagen, dass Tamara, nachdem dieser Vorfall passiert, sie dann quasi mit der Mutter irgendwie noch enger zusammenbringt, dass die Tamara von der Mutter verlangt, Rechenschaft abzulegen? Ich hatte das Gefühl, hier geht es um eine doppelte Beichte.
Genau, das ist so. Und je mehr Tamara ihre Mutter verstehen will, umso mehr verschanzt sich ihre Mutter aber, weil sie das gelernt hat über die letzten Jahrzehnte, irgendwann ihre Geschichte vor der Neudeutung zu schützen und zu sagen, das ist meine Geschichte, das geht dich nichts an, beziehungsweise erzähl mir nicht, wie ich mein Leben gelebt habe. Ne? Also das kommt aus diesem innerdeutschen Ost-West-Konflikt, zu sagen, jetzt kommen Leute, die mir erzählen, wie mein Leben war und meinen, sie haben Recht. Und aus dieser Attitüde kommt sozusagen auch die Ablehnung der Tochter gegenüber, die genau so auftritt, weil sie ja aus diesem Land auch kommt, aus der Bundesrepublik. Also für mich heißt Ossi sein einfach aus der Bundesrepublik kommen, und für mich, meine Eltern heißt das eben diese DDR-Vergangenheit. Und da genau verläuft diese Grenze, die ich insofern sehr interessant finde, weil wir durch diese Generationen merken, dass es die ja gar nicht mehr zwischen Ost und West gibt, sondern eigentlich eine Generation da ist, die jetzt erzählen kann, die Filme machen, Bücher schreiben und so weiter kann, die in einem Deutschland aufgewachsen ist, was schon ein Staat war. Und die aber aus dem Osten kommen, haben natürlich diesen Teil doch noch mit. Und mir ist es durchaus ein Anliegen, neu auf die Geschichte zu gucken. Zu sagen, wir haben eigentlich eine gemeinsame. Es gibt nicht die deutsche Geschichte und die DDR, sondern es gibt eine deutsche Geschichte, denn ich sag mal so, die Grundstücken im Osten waren ja dann auch plötzlich Deutschland. Also insofern gibt es auch eine deutsche Geschichte, die allen, die dazugehört. Und die gemeinsamer zu erzählen, multiperspektivischer. Es gibt auch migrantische Perspektiven und so. Das ist sowas, was ich draus ziehe, was ich auch dem 21. Jahrhundert angemessen finde, das zu machen. Und da ich diese DDR gar nicht mehr erlebt habe, habe ich mich eben entschieden für so einen ganz persönlichen Ansatz. Also zu sagen, ich habe das als Kind, die Unsicherheit meiner Eltern in den 90ern erlebt. Ich habe diese Neuorientierung, ich habe erlebt, dass alles eine Erfindung ist und eine Behauptung, und damit können wir arbeiten, wir können es auch verändern. Und die DDR kenne ich in Form von Bücherregalen, von Wohnungseinrichtungen, von Schallplatten, und das ist genau die ich sozusagen erzähle, weil das ja auch heute noch relevant ist.
Regisseur Jonas Walter über seinen Film Tamara. Kommen wir zum Spielfilm Sprich mit mir von Janin Hallisch. Auch hier spielt die Ostsozialisation der Figuren eine zentrale Rolle. Auch hier konfrontiert eine Tochter ihre Mutter mit der eigenen Identität. Die Hauptfigur Caro wurde gerade von ihrem Freund verlassen. Ihre Mutter hat auch Pech mit Männern. Und so fahren diese beiden Frauen erstmal in den Urlaub nach Rügen. Dort brechen dann die tieferen Konflikte dieser Beziehung auf.
Ach ja, echt? Weißt du was, dann erklär mir doch einfach mal, warum wir hier sind. Ich kapiere es einfach nicht mehr, weil ich verstehe es nicht.
Sag mal, was ist denn los mit dir heute?
Sprich mit mir merkt man von der ersten Minute an, dass er sehr persönlich gemeint ist. Und als ich Regisseurin Janin Hallisch im trubeligen Festivalzentrum traf, wollte ich daher von ihr wissen, wie denn ihr Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter ist.
Mein Verhältnis zu meiner Mama ist mittlerweile das Schönste. Also wir sind unglaublich ehrlich miteinander, wir haben sehr viel durch miteinander. Ich bin eben auch mit einer fast Single-Mama groß geworden. So, ich hatte Stiefväter, ich habe auch einen leiblichen Vater, aber eben das meiste hat meine Mama auch alleine gerockt. Und daher kam eben auch die Idee, weil man geht so viel durch als Tochter und als Mutter, man ist so viel Spiegelbild auch füreinander. Ne? Man überlegt sich, welches Erbe übernehme ich da eigentlich, was möchte ich von ihr übernehmen und wo möchte ich sie eigentlich auch ändern. Und was geht aber nicht, wo muss ich sie akzeptieren. Und ich glaube, das haben meine Mama und ich wirklich bewusst durchgemacht und vor allen Dingen auch in Urlauben.
Genau, denn der Urlaub ist natürlich das Setting ihres Films. Caro fährt mit ihrer Mutter nach Rügen. Und eigentlich stelle ich mir Urlaub ja immer entspannt vor, relaxing, etwas runterkommen vom Alltag. Aber hier werden ja die ganzen Konflikte aufgemacht, von denen Sie erzählen. Beide Frauen haben Probleme mit Männern. Caro hat sich gerade getrennt. Die Mutter hat auch Probleme mit ihrem neuen Mann. Wie würden Sie denn die Beziehung der beiden beschreiben, wenn es denn erst nach Rügen geht? Weil dann entsteht ja sehr viel. Aber was ist das für eine Mutterbeziehung zwischen den beiden, wenn der Film anfängt?
Ja, ich glaube, die haben sehr krass eingespielte Rollen. Was ich finde auch nochmal krasser ist bei Frauen, die mit ihren Müttern alleine groß geworden sind. Die Beziehung ist intimer, hat aber auch eben manchmal so ganz krasse Co-Abhängigkeiten, weil es gibt Partnerersatz, ne? Mutter versucht beides zu sein, Tochter versucht beides zu sein, ne? Partnerin oder in dem Fall Partner oder Tochter. Und ich glaube, die beiden haben ein sehr intimes Verhältnis, auch ein abhängiges Verhältnis und auch eins, wo sie manchmal nicht rauskommen, weil sie nicht wirklich miteinander reden können. Weil ich glaube, da es auch viele Generationskonflikte gibt, die ich auch irgendwie mitgekriegt habe, ne? In dem Großwerden, weil wir als Generation viel sensibler erzogen wurden, dadurch auch sensibler sind. Und ich komme eben auch nochmal aus einer Generation von Ostfrauen und da ist einfach ein wahnsinniger Pragmatismus und ich glaube, das clasht. Und das clasht im Urlaub dann nochmal besonders, weil wenn man eben nur mit seiner Mutter in den Urlaub fährt und eben nicht, und ich war in Urlaub mit Freundinnen, die mit Vätern und Müttern, du bist so nah beieinander und du kommst da nicht mehr weg, du kannst da nicht raus und du schläfst auch noch in einem Bett.
Es kommt ja ein Mann ins Spiel, Peter Lohmeier spielt diese Figur und das wird... Diese Figur ist eine Projektionsfläche für beide Frauen auf eine ganz andere Art und Weise, nehmen Sie den wahr. Was löst dieser Mann in den beiden Frauen aus?
Ich glaube, Michaela, und das ist auch, was ich auch in meinem Regiestatement gesagt habe, ich nehme diese Generation Frauen wahr, die waren unglaublich wichtig für die Unabhängigkeit, die wir später hatten und trotzdem immer noch so wahnsinnig abhängig von Männern. Und ich glaube, Michaela stürzt sich halt immer auf die erste Ablenkung, weil das ist auch etwas, was sie kann das gut. Weißt du, sie tut sich nichts, sie kann das super. Und eben bei Caro löst er was aus, weil an sich schon das Bild für eine vaterlose Tochter, ein Vater, der mit seiner Tochter in den Urlaub fährt, löst, glaube ich, Lawinen aus. Und dann versuchst du zu schauen, was haben die, was ich nicht hatte. Und dann, glaube ich, und das ist, warum wir Peter auch besetzt haben, dann gibt es da eben auch so eine Leichtigkeit, aber eben auch so eine Zartheit und so eine Verletzlichkeit in ihm. Weil der hat manchmal so, hat er so in seinen Augen etwas ganz Transparentes, Verletzliches. Und ich glaube, das findet sie unglaublich anziehend. Weil ich glaube, dass auch viele Töchter das eben auch vermisst haben in den Vätern von früher, die mit ihren Emotionen eigentlich überhaupt nicht umgehen konnten. Und allein schon, dass da ein Vater ist mit seiner Tochter und eine Art von Emotion zulässt, ist für Caro eine Welt.
Das ist schon ein Weltwunder, würde man sagen. Jedenfalls beobachtet und betrachtet sie ihn und hat dann ja auch so einen fast schon selbstzerstörerischen Drang. Das ist ja eine junge Frau, die dann im Urlaub sich so auch bloßstellt und peinlich oder lustig peinlich, aber auch fast davor ist, wie ich dachte, immer die soziale Bindung zu ihrer Mutter zu kappen oder zu testen. Was ist das für ein Spiel? Was bewegt sie da?
Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir in so Situationen kommen, wo wir nochmal so Kind werden, ne? Also es ist ja im Urlaub auch ganz oft so, dass wir plötzlich wieder 12 werden und, weißt du, in so alte kindliche Rollen zurückfallen. Und ich glaube, sie ist manchmal gar nicht Frau ihrer Lage. Also sie weiß manchmal gar nicht, was sie da überrollt. Und man kennt das, oder? Eltern, die lösen was in einem aus. Und die lösen vor allen Dingen auch viel Scham aus. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie fast schon versucht, Dinge nochmal wieder zu erleben, die sie so nicht hatte. Weil ich glaube, wir reiben uns an unseren Eltern. Und wenn du das nur mit deiner Mutter kannst, du brauchst manchmal eben andere Gender, andere Parts, an denen du dich abreiben kannst und jemand sagt, du bist okay. So. Und ich glaube, sie versucht, wir haben auch viel mit Alina damit gearbeitet, haben wir gestern festgestellt, mit verschiedenen Altersstufen. Wir sind so in Szenen gegangen und haben gesagt, wie alt bist du eigentlich gerade? Und ich wollte ja bewusst auch eine N20erin erzählen. Ne? Wir machen das ja alles ein bisschen später in unseren Generationen. Und wir haben dann plötzlich gesagt, in der Szene bist du 12, in der bist du 8 oder in der bist du vielleicht 18. Und ich glaube, sie geht nochmal so alle Altersstufen in diesem Urlaub durch.
Von vielen Konflikten, die angesprochen werden, und das habe ich auch so ein bisschen rausgehört, spielt ja die Ostbiografie der Familie und vor allem der Mutter auch eine Rolle. Rügen ist kein Zufall, sagen wir es mal so. Also sind Töchter-Mütter-Beziehungen mit einer Ostsozialisation vielleicht dann doch anders zu erzählen?
Ich glaube, ich würde gern noch mit viel mehr Müttern und Töchtern sprechen, weißt du, um das wirklich beantworten zu können, weil es ist eine interessante Frage. Ich würde die Frage eher in den Raum stellen, deswegen hoffe ich, dass diesen Film irgendwie viele Menschen sehen. Aber Was ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas, was prägt und was bestimmte Dinge, die vielleicht eine aus einer Westfamilie nicht kommt, was man nämlich schon mal sagen kann, meine Freunde aus dem Westen, die Eltern waren viel länger zusammen, weil die Abhängigkeitsstrukturen andere waren. Und die Ostmütter haben gearbeitet. Wir hatten eine riesen Scheidungswelle, weil sie konnten ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten. Und da fängt es ja an, oder? Wann können sich überhaupt Menschen trennen? Und ich glaube, das hat geprägt, von meinen Freunden aus dem Westen sind viele Eltern noch zusammen, können sich auch nicht trennen durch die finanzielle Abhängigkeit, weil natürlich viele Frauen noch sonst in der Altersarmut wären. Von meinen Freunden aus dem Osten, die sind sehr viel auch mit Singlemüttern groß geworden. Ich glaube, die Strukturen sind einfach andere. Und die Ostbiografie interessiert mich in dem Sinne auch immer an den Figuren, gar nicht so, weißt du, im Themenkontext. Davon gibt es so viele Filme. Aber eben, es gibt nicht so viele Filme darüber, dass es einfach Identität bedeutet. Und diese Identität prägt jemanden und prägt auch Verhalten. Und ich glaube, das würde ich sogar noch mehr ausbauen, weißt du, in den nächsten Filmen, dass es einfach zu Menschen gehört.
Regisseurin Janin Hallisch hat den Spielfilm Sprich mit mir gedreht. Und auch dieser Film mit Ostdeutschland-Bezug hat eine Chance auf den Max-Offels-Preis, der heute Abend verliehen wird. Ein Gespräch mit einem jungen Filmemacher hier vom Festival, das kommt jetzt noch. Und der Grund, wieso ich mit Regisseur Lukas Nattrath über seinen Film Letzter Abend sprechen wollte, der ist ganz einfach. Es war für mich die größte Entdeckung dieses Festivals. Ein Film über den letzten Abend eines Pärchens vorm Umzug von Hannover nach Berlin eskaliert auf herrliche Art und Weise und übrig bleiben die Wunden einer ganzen Millennial-Generation. Das ist lustig, das ist präzise, fast schon soziologisch genau inszeniert und wer will, der kann ja auch Spurenelemente von Anton Tschechow erkennen, aber eben auch Ideen eines Kinos, eines Ruben Östlund oder Joachim Trier. Sicher auch ein Grund, wieso der Film sowohl in Saarbrücken als auch beim derzeit stattfindenden Rotterdamer Festival gezeigt wurde. Lukas Nattrath erzählte mir, wie er die Doppelpremiere erlebt hat.
Sehr intensiv und man hat immer den Eindruck, dass irgendwas technisch nicht stimmt im Kino. So ging es mir heute. Gestern waren wir in Rotterdam bei der Weltpremiere, da war es mir zu laut, heute war es mir ein bisschen zu leise. Also man hat dann plötzlich so, entwickelt dann so ein bisschen Wahnvorstellungen währenddessen. Aber sonst war es sehr schön und sehr schöne Reaktion des Publikums und sehr schöne Publikumsdiskussion danach, ja.
Dann tauchen wir doch ein in diesen letzten Abend, der eigentlich den letzten Abend eines Pärchens beschreibt, die von Hannover nach Berlin ziehen wollen. Aber ich habe mich gefragt, wie dieser Film dann letztendlich entstanden ist, weil meiner Meinung nach ist diese Geschichte erstmal nur oberflächlich die Geschichte dieses Paares. Ich hatte das Gefühl, es ist eher ein Film über eine Öffnung, dass da viele Leute nach Luft schnappen wollen. Es geht wirklich darum, das Alte zu verlassen. Aus was für einer Situation entsteht so ein Stoff?
Ja, das ist eigentlich total schön beschrieben. Also es ist wirklich tatsächlich in so einer Situation, von der Sie gerade sprechen, entstanden, im ersten Lockdown. Ich war in der Filmemacherresidenz, habe dort geschrieben und plötzlich kam dieser Lockdown. Und die Welt stand still und es sind schlimme Dinge passiert und tragische Dinge passiert, aber man hat sich plötzlich beim Schreiben so ein bisschen befreit gefühlt, weil so der Druck, der Konkurrenzdruck von außen nicht mehr da war. Niemand hat gedreht. Und dann habe ich einem meiner besten Freunde, Sebastian Jakob Doppelbauer, einfach geschrieben und habe gesagt, lass uns doch diesen Sommer einfach irgendetwas drehen. Egal wie, so in einer Woche. Und dann hat er gesagt, ja klar, okay. Und ich hatte mit ihm einen Kurzfilm auf der Filmhochschule zusammen gemacht. Er ist der Hauptdarsteller. Und wir haben zusammen jetzt das Drehbuch geschrieben und das dann gemeinsam produziert. So, aus dieser Atmosphäre heraus ist das entstanden. Und ich glaube, das hat sich vielleicht auch so ein bisschen auf unsere Figuren übertragen. Dieser Drang nach sich auszudrücken, nach dieser Zeit der Stille und fast der Lähmung.
Es kommt ja eine sehr illustre Runde da zusammen an diesem letzten Abend. Nicht alle sind auch von vornherein eingeladen gewesen. Das ist ja schon eine sehr interessante Typologie und trotzdem dominiert natürlich ihre Generation letztendlich, die Generation der Millennials. Ist das auch ein Film, der so ein bisschen auf den Narzissmus und die Wunden und die Fehler und die Ängste dieser Generation schauen möchte? Also fast schon ein soziologischer Ansatz.
Sicher, wenn man das jetzt sieht, kann man das so sagen. Aber beim Schreiben und beim Machen sind wir nicht so rangegangen, weil sonst, glaube ich, wäre es zu vielleicht didaktisch oder zu bevormundend dem Zuschauer gegenüber geworden. Ich glaube durchaus, dass da all diese Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, drinstecken. Aber es basiert ganz viel auf Beobachtungen aus sozialen Konglomeraten, Freunden, Bekannten und so weiter, wo ich einfach viele Beobachtungen irgendwie mitgenommen habe und dann ins Drehbuch verarbeitet habe.
Der Film ist, und das zeichnet ihn wirklich auch im anderen deutschen Filmschaffen, finde ich, ein Ensemble-Film. Und ich frage jetzt auch nach der Arbeit mit diesem Ensemble, weil da geht es um Dynamiken an so einem Abend. Diese Figuren sind alle für sich sehr komplex und das ändert sich ja auch mit jeder Szene plötzlich auch die Stimmung letztendlich dieses Abends. Muss man sich das vorstellen, wenn man nicht mit einer Hauptfigur arbeitet, sondern quasi mit einer ganzen Gruppe, dass so ein Probenprozess auch eine Stimmung des Films erst erzeugt, dass man das gar nicht aufschreiben kann im Drehbuch?
Ja, absolut. Ich glaube, wenn man diesen Film beschrieben sehen würde bei einer Filmförderung oder sowas, würden sich alle denken, ach, das haben wir doch schon gesehen, ein Abendessen, wo Leute zusammenkommen. So, und was soll... Und das aber interessiert mich so, was passiert denn dann im nächsten Schritt? Was passiert zwischenmenschlich? Was sind da für Abgründe und Ambivalenzen und die Awkwardness und die Ängste und auch die Eitelkeit natürlich, die da so aufeinander prallen. Und da ist es genau, wie Sie sagen, da geht es dann darum, wirklich mit den Leuten, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern diese Figuren zu finden. Und sie haben wahnsinnig viele Ideen und Inspirationen für ihre Rollen alle gegeben. Und es war total toll, das aufzunehmen. Ich muss allerdings sagen, wir hatten 1,5 Tage Proben und 7 Drehtage. Also es ist in einer sehr kurzen Zeit gedreht worden. Das heißt, es ging da, und das Drehbuch haben wir so in 3 Wochen geschrieben. Das heißt, es ging darum, so in dieser Vorbereitungszeit sich mit den Schauspielern zu treffen und über die Figuren zu sprechen, die Ideen aufzunehmen, die dann im Drehbuch zu strukturieren und dann die Leute aufeinander loszulassen. Und dann haben wir tatsächlich nochmal in Proben durch Improvisation neue Dinge für Szenen gefunden, die wir dann wieder aufgeschrieben und verwendet haben.
Man spürt definitiv eine gewisse Schicht von Improvisation in diesem, aber ich bin jetzt überrascht, dass da so wenig Probenzeit war. Ich dachte, dass es viel mehr wie in so einem Theaterstück ist, dass man sich dann auch nochmal entwickeln lässt, weil der Film hat so etwas, ja, das meine ich positiv, Erarbeitetes in einer Gruppe, im Kollektiv.
Ja, ja, nein, wir hatten einfach kein Geld. Also wir hatten kein Budget, wir haben es für 4.000 Euro gedreht, ohne Förderung, ohne irgendetwas. Und kam ein bisschen was in der Postproduktion dann dazu. Aber insofern, wir hatten einfach keine Zeit. Und ich glaube fast, also natürlich hat man sich dann im Schnitt manchmal gewünscht, ah, hätte man da nochmal mehr Zeit gehabt und dann noch eine andere Einstellung. Aber gleichzeitig hat dieser Druck und diese Stimmung am Set auch wirklich so befeuert, diesen Druck, den die Figuren spüren. Die ja auch alle diese Zeit des Lockdowns und der Einsamkeit hinter sich haben und plötzlich jetzt so aufgeladen und ja, gierig nach Abwechslung und Abenteuern da irgendwie aufeinander prallen und natürlich erstmal an sich selber denken. Und da entstehen Missverständnisse, Missgeschicke und Kommunikationsschwierigkeiten.
Das prägt den Film, es prägt auch seine Visualität übrigens. Die Kamera hat ja sowas, dass sie quasi da rein stolpert und sich das Ganze auch sehr so taktil den Figuren nähernd anbetrachtet. Was ist denn so ein Inspirationskino für Sie? Weil das ist ja so, es ist schwierig, das im deutschen Kino zu verorten. Man könnte das vielleicht bei Nackt bei Doris Dörrie finden, aber Ihr Film atmet ja eher ein anderes Kino, hatte ich das Gefühl.
Ja, ja, vielen Dank. Ja, das sehe ich. Ich habe das tatsächlich manchmal als Zuschauer auch, dass ich mich frage, wo ist denn so das weder klare Komödie noch klares, schweres Drama? So das, was dazwischen ist, macht Maren Ade halt so grandios und die ist eine große Inspiration. Der Wald vor lauter Bäumen ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Toni Erdmann natürlich sowieso und alle anderen ist aber auch ein Paar in einer bestimmten Konstellation. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber das war eine große Inspiration für uns. Jan-Ole Gerster mit Oh Boy, einfach immer wieder durch diese Tragikomik, diese Melancholie, die gleichzeitig eben auch lustig sein darf und sein kann in absurden Alltagssituationen. Und dann aber schon auch amerikanisches Kino, was wir einfach lieben, John Cassavetes, also Woman Under the Influence, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und auch von vielen, von meinem Mitschreiber Sebastian, von den Leuten aus dem Ensemble. Und Woody Allen, Husbands and Wives. Es ist eine andere Generation, aber das ist so ein toller Film. Und auch da passiert das, was Sie gesagt haben, die Kamera atmet, die rennt den Figuren hinterher. Es geht nicht darum, dass es gut geleuchtet ist oder dass es ist präzise, aber auf eine andere Weise präzise. Es ist in der Dynamik mit den Figuren drin. Und das war eine riesige Inspiration.
Lukas Nattrath, Regisseur des Spielfilms Letzter Abend. Und ich bin wirklich immer noch erstaunt, dass man in Deutschland für 4.000 Euro einen Film machen kann, der energischer ist, lustiger, intelligenter als 80% der geförderten Produkte, die letztes Jahr in die Kinos kamen. Und Sie hören schon, wenn ich in der Jury wäre, ich würde mich sehr stark machen für Letzter Abend und bin sehr gespannt, ob dieser Film heute Abend einen der Preise bekommen kann. Filmfestival wie der Max-Offels-Preis, das sind natürlich die Filme, das sind die Stars, das Publikum, aber Festivals sind auch Ökosysteme mit vielen Freiwilligen, mit Mitarbeiterinnen und Organisatoren, die das ganze Treiben hier erst möglich machen. Alles keine gut bezahlten Jobs, ehrlich gesagt, manchmal gibt es sogar gar kein Geld. Heute hat sich in Saarbrücken die AG Filmfestival getroffen zu einer Tagung, in der es auch um die Frage geht, wie man sich zukünftig noch effizienter organisieren kann und Arbeitsverhältnisse für alle verbessert. Christian Berndt über eine Branche, die nicht mehr bereit ist, den roten Teppich für ein kleines Taschengeld auszurollen.
Herzlich willkommen zur 68. Berlinale, meine Damen und Herren. Ein Bild aus den heiteren Tagen vor Corona. Die Berlinale 2018 wird mit voll besetztem Saal eröffnet. So könnte es wieder werden. Die Filmfestival-Saison hat im Januar fast wie damals begonnen. Die Festivals sollen ohne Corona-Auflagen stattfinden. Und die Hoffnungen, dass es wieder so werden könnte wie früher, sind durchaus berechtigt. Denn anders als die Kinos, denen immer noch mehr als ein Drittel der Zuschauer fehlt, haben viele Festivals regen Zulauf.
Es gibt Festivals, die haben sogar bessere Zahlen wie vor Corona. Aber ich würde für den Großteil der Festivals sagen, dass sie bei 85-90% der Zahlen sind.
Trotzdem haben die Festivals Probleme, sagt Ludwig Sporer von der AG Filmfestival, die nicht nur mit Inflation und Energiekrise zu tun haben.
Festivals haben in der Tat teilweise auch ein Nachwuchsproblem. Man merkt es, wenn neue Leitungen ausgeschrieben werden, dass es auch viel schwieriger ist, Einsteiger zu finden, weil Fachkräftemangel ist ja in Deutschland ein allgemeines Problem, aber gerade im Kulturbereich, auch nach Corona.
Aber das ist kein neues Problem. Festivals werden von hochqualifizierten, aber oft unterbezahlten Beschäftigten gestemmt.
Bei den Filmfestivals gibt es Tätigkeiten, wo man hohe Expertise in einem ganz kleinen Bereich hat, aber der nur für einen kurzen Zeitraum im Jahr notwendig ist, also für 2-3 Monate. Das heißt, es gibt so Spezialistinnen, die von Festival zu Festival fahren, was natürlich in jungen Jahren eigentlich auch sehr spannend ist, weil man viel rumkommt, aber natürlich im Laufe der Jahre immer schwieriger wird.
Deshalb hat Sporer 2016 mit anderen Festivalleiterinnen die Initiative Festivalarbeit gerecht gestalten ins Leben gerufen, die schließlich in der Arbeitsgruppe FestivalmitarbeiterInnen bei Verdi aufging. Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen der Betroffenen zu verbessern, betont Kathleen Eggerling, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in Berlin. Sie war bei der Gründung der Arbeitsgruppe mit dabei.
Ich kann auf alle Fälle sagen, dass sich bei der Gründung die Beschäftigten als prekär bezahlt empfunden haben. Also die haben das ja auch mit oder betreiben das auch immer noch mit Leidenschaft. Und das wird auch bestätigt durch die Umfragen, die wir gemacht haben. Also es gibt immer eine relativ hohe Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen. Aber wenn gefragt wird nach Einkommen, dann gibt es da die Unzufriedenheit. Also die meisten Festivalbeschäftigten sind hochgebildet und machen da ganz anspruchsvolle Jobs. Und das steht mit dem Einkommen in keinem Verhältnis.
Vieles hat sich seit 2016 verändert. Viele Festivals stehen zwar durch Corona, Energiekrise und durch die Inflation unter Druck, aber...
Ich habe da auch erlebt, dass die Festivals da zum Teil ganz, ganz kreativ werden und verschiedene Modelle entwickelt haben, mit dem wenigen Geld, aber trotzdem gerecht umzugehen.
Ein weiteres gutes Signal sieht Eggerling in der Gründung des ersten Filmfestival-Betriebsrats letzten Dezember beim Filmfest Hamburg.
Ich kuratiere unter anderem ein Filmprogramm von uns, wo wir Filme mit politischen Themen versammeln. Und wenn man den ganzen Tag auch politische Filme anschaut, fragt man sich natürlich irgendwann, warum organisieren wir uns eigentlich nicht mal selber, wenn wir den ganzen Tag ArbeiterInnen zuschauen, wie sie sich organisieren.
Genau genommen, sagt der Betriebsrat des Filmfests Hamburg, Dario Becker, sind auch die Berlinale-Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert. Aber nur weil das Festival zur GmbH Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin gehört, deren Betriebsrat für alle zugehörigen Institutionen zuständig ist. Einen eigenen Betriebsrat gibt es auch bei der Berlinale nicht.
Es ist auch ein Privileg, einen Betriebsrat gründen zu können in der Festivalbranche. Man braucht, um sich überhaupt zu organisieren, laut Betriebsverfassungsgesetz mindestens 5 wahlberechtigte ArbeitnehmerInnen. Und wir sind über das ganze Jahr 6 Festangestellte, also sind wir gerade so darüber gekommen. Und deshalb ist es eben ein Privileg, das überhaupt zu können, weil viele andere Festivals diese Situation ja gar nicht vorfinden.
Aber in dieser Hinsicht wird sich vielleicht noch einiges tun, denn die Jobsituation sieht für junge Menschen wie Dario Becker, die einen Großteil der Beschäftigten bei Filmfestivals ausmachen, heute weit besser aus als noch vor 20 Jahren.
Wenn ich in meinem Freundeskreis und in meiner Altersbubble mich umschaue, dann ist da auf jeden Fall ein starkes Bewusstsein dafür, dass so eine Selbstausbeutung, dass man sich das nicht gefallen lassen muss, weil es aber eben auch andere Optionen gibt. Diese Generation Praktikum, das kenne ich nur so vom Hörensagen auf jeden Fall.
Trotzdem scheint Festivalarbeit weiterhin auf viele einen solchen Reiz auszuüben, dass es bei den deutschen Filmfestivals immer noch Zulauf gibt. Ein viel größeres Problem, sagt Ludwig Sporer, ist die mangelnde finanzielle Ausstattung der Festivals. Da sehen die Festivalschaffenden vor allem die Politik in der Pflicht.
Ja, und wie wichtig diese finanzielle Unterstützung von Kulturevents geworden ist, das sah man auch hier in Saarbrücken, wo nach Pandemie und Inflation im Budget des Festivals eine große Lücke klafft, weshalb das Programm auch etwas schlanker ausgefallen ist als üblich. Alle Augen der Branche richten sich derzeit an die Kulturstaatsministerin. Vielleicht kommt die Lösung vieler Probleme des deutschen Kinos ja schon in wenigen Wochen auf uns zu, auf der Berlinale nämlich. Dort sollen wir ja die Pläne einer neuen Filmförderung kennenlernen. Wir sind gespannt und werden darüber berichten. Aber für heute geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.